Und jetzt ist natürlich wie immer die große Frage, was schneiden wir raus? Kim, ich habe das Gefühl, also diese komische Vibration meiner Stimmbänder, wenn wir die irgendwie raustunen könnten, wäre für alle, wäre für alle ein Win.
Aber wir können ja nicht komplett deine Stimme rausschneiden.
Wir könnten mich autotunen, weißt du, so wie gute Sänger das machen.
So wie Yi das damals gemacht hat, also noch.
Wer?
Ja, Yi.
Wer?
Kani.
Ach, Kanye West. Sorry, der ist so gecancelt, dass ich den wirklich gar nicht mehr im Kopf habe.
Ja, das ist so ein Piep mit deinem Ohr immer, wenn er kommt. Piep.
Gut, okay, genau. Also wir gucken kurz. Was können wir alles rausnehmen aus dieser Folge, außer meiner Stimme?
Was nehmen wir denn noch raus? Vielleicht das Röcheln und Schreien meines Kindes, das Schniefen von uns beiden. Wir gucken mal.
Wir gucken mal, was überhaupt noch übrig bleibt von dieser Folge.
Ich weiß, was aber auf jeden Fall drin bleibt, nämlich unser fantastischer Interviewgast. Dr. Payan Adjumant hat uns was erzählt zum Thema Diabetes und was der mit unserer Leber macht, beziehungsweise was unsere Leber mit unserem Stoffwechsel macht.
So, das war super und wir waren wie immer so mittel.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zur neuen Folge von Typfrage, unterstrich der Podcast wollte ich schon sagen, aber das ist ja unser Insta-Handle. Mein Name ist Freddy Schürheck, leicht verwirrte Typ-1-Diabetikerin.
Mein Name ist Kim Stoppert, auch leicht verwirrt, weil ich ein Baby auf dem Schoß habe, aber die Freddy ist wegen was anderem leicht verwirrt.
Ich bin ein bisschen erkältet, man hört's vielleicht. Und zwar ist es so richtig schön ärgerlich auch gewesen. Mein Freund kam letzte Woche Freitag von einer einwöchigen Arbeitsreise wieder und war leicht erkältet. Deswegen haben wir uns das komplette Wochenende gemieden. Trotzdem habe ich mir jetzt die Schitte eingefangen. Während er jetzt wieder gesund ist, meidet er jetzt mich. Und ich werde es auch nicht von ihm haben. Also irgendwo, es ist ja Erkältungssaison, irgendwo hat man sich gerade eingefangen.
Da, wo ich wohne, nennt man das ja Wiesenschnupfen. Ne? Also in München waren alle auf der Wiesen und die verteilen jetzt alle die Bazillen quer durchs Land.
Ah, das heißt, vielleicht haben wir sogar einen Promi-Bazillus. Vielleicht ist der über Verena Kehrt zu Bill Kaulitz, zu was weiß ich wem und dann irgendwie nach Köln transportiert worden.
Aber
und dann bei mir angekommen.
Apropos Promis, du hattest ja vielleicht tatsächlich einen Promi-Schnupfen, weil du warst ja mit einigen Promis am Wochenende unterwegs. Du hattest doch Comedy-Nacht.
Comedy-Nacht XXL von 1Live, stimmt. Da war ich auch noch komplett fit, zum Glück. Also es ging wirklich erst so heute Morgen richtig los. War super, waren auch... Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand irgendwas hatte. Ich habe keinen schnupfend gesehen oder so. Dafür alle sehr feiernd, weil es war wieder fantastisch. Kristall hat moderiert, der ist ja sowieso einfach eine Wucht.
Aber was ist jetzt mit deinem Diabetes-Kit? Du hast ja letztes Jahr die Katastrophe gehabt, hast es vergessen, dein Freund musste es dir hinterher tragen. Wie ist es dieses Jahr gewesen?
Ja, letztes Jahr Albtraum. Dieses Jahr hat es tatsächlich zeitig und organisatorisch alles geklappt. Vielen Dank auch nochmal an euch, liebe Community. Ich habe da tatsächlich diverse Nachrichten über meinen Insta-Account bekommen mit einem Reminder. Denk an deine Diabetes-Tasche. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich habe aber auch so dran gedacht, Werte waren trotzdem nur so mittel, aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, gerade so Adrenalin. Stress, was natürlich an so einem Tag, wo man von morgens 7 bis abends 22 Uhr im Einsatz ist, dann irgendwann mal durchkommt mit der ganzen Aufregung. Deswegen, Werte waren so mittel, aber umso wichtiger, dass ich den Kram hatte, um mal so gegenzusteuern.
Meine Woche hängt direkt mit der Diazahl zusammen.
Die Zahl der Woche.
16. 16?
Weil
ich warte 16. auf einen 16-stelligen Code. Ich habe es endlich geschafft letzte Woche zu meiner Hausärztin. Sie wollte sich ja informieren. Es war alles okay. Ich habe jetzt das Rezept für die digitale Gesundheitsanwendung, DIGA, wie man so schön sagt, also, für Glucura.
Ja.
Glucura ist eine App. Da bekommt ihr einen Sensor tatsächlich auf Rezept für ein paar Wochen. Und die App, die speichert dann, wie sich euer Blutzuckerspiegel verhalten hat. Je nachdem, was ihr als gegessen habt. Also ihr müsst euer Essen tracken und dann zeigt ihr die Kurve. Und in den nächsten Wochen, wenn ihr keinen Sensor habt, könnt ihr euer Essen weiterhin tracken und die KI sagt euch dann, ah, das hat jetzt diese Auswirkung auf deinen Blutzuckerspiegel. Dazu gehören natürlich noch ein paar Rezepte, ein paar Bewegungsangebote, Blase, ein bisschen Typ-2-Therapie im Hintergrund noch dabei. Und ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Und genau, ich habe das am Dienstagabend habe ich das Rezept abgeholt. Mittwoch habe ich mich darum gekümmert, dass ich bei Glucura auf der Homepage mein Rezept hochlade, meine Krankenkassendaten angebe. Und seitdem warte ich auf den 16-stelligen Freistellungscode. Aha. Denn nur mit dem kann ich mich bei der App anmelden für kostenlos. Und nur mit dem gibt die App dann einen Sensor in Auftrag, der dann zu mir kommt. Und dann irgendwann kann ich diese App wirklich benutzen. Ich dachte ja, mein Gott, ist meine Krankenkasse langsam, weil das hat, sind jetzt halt schon 4 Werktage oder so vergangen. Aber nicht meine Krankenkasse ist so langsam, sondern Glucura hat sich erst vor, also dem letzten Werktag gemeldet und hat gesagt, ja, ich habe das jetzt alles in die Wege geleitet und gucken wir mal, was die Krankenkasse, wann die Krankenkasse jetzt den 16-stelligen Code schickt. Also es hat 3 Tage gedauert, bis Glucura meine Anfrage beantwortet hat. Ja, aber weißt du, wenn du so eine...
Ja, bei denen war vielleicht auch Erkältungssaison.
Natürlich, aber mein weißt Gott. Du, wenn man so eine KI in seiner App hat, warum hat man da nicht auch eine KI, die testet, es handelt sich um ein richtiges Rezept und das sind die, die Krankenkassendaten und ich schicke das jetzt raus. So.
Ja, das stimmt. Das frage ich mich auch mal bei so Sachen, wo man wirklich denkt, die sind schon so fortschrittlich. Das ist schon quasi Diabetes-Management im Jahr 2035. Genau. Aber der Antrag, der wird per Hand ausgefüllt und
abgestimmt. Genau, und nochmal ausgedruckt und in den Ordner getan. Also ist noch gar keine Kritik an dieser App, ist nur Notiz an mich, es dauert. Ja, also das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn ich jetzt nach 3 Monaten sage, oh, finde ich gut, ich hole mir das nächste Rezept, weil dann kann man sich wieder da einloggen, kann wieder einen Sensor beantragen und so weiter, alle 3 Monate, einmal pro Quartal. Dann weiß ich, ich muss 2 Wochen Zeit einplanen.
Ich habe noch eine andere Zahl, 93%. So viel Time in Range hat ein Dia-Influencer diese Woche gehabt und stolz bei sich bei Insta gepostet. So, und ich kann völlig verstehen, dass man sehr stolz ist auf solche krassen Werte und auf solche tollen Kurven und so. Und gleichzeitig muss ich aber auch wirklich gestehen, dass wenn ich das bei anderen sehe, das stresst mich total. Ich hatte in meinem Leben, glaube ich, noch nie 93% Time in Range. Und ich gönne es jedem, der das hat. Aber ich muss da leider weggucken. Also, oder Kim, was macht das mit dir? Wir folgen ja mittlerweile vielen Dia-Influencerinnen und Influencern. Und tatsächlich auch alle wirklich super nice. Wir haben ja auch viele von denen schon kennengelernt. Super Leute, die machen auch echt wichtige Arbeit. Und ich glaube, vielen hilft das auch total, bei Social Media und so auch eben viel über Diabetes zu lernen und zu sehen, man ist nicht alleine damit. Aber solche Zahlen machen mich halt fertig. 93% im grünen Bereich.
Ja, man muss aber auch immer, bei sowas versuche ich dann immer einfach so, mich für die andere Person zu freuen. Weißt du, also ich habe ja jetzt zum Beispiel letztens gesehen, da hat jemand gepostet, boah, er hat jetzt voll erfolgreich so und so viel abgenommen. So, und ich denke mir so, ja, will ich eigentlich auch. Und dann ärgere ich mich. Ich denke mir so, warum schafft die Person das? Warum schaffe ich das nicht? Und ein Grund tobt gerade auf meinem Oberschenkel rum, warum ich das nicht so schaffe. Weil ich mit dem Kauz halt keine Bauchübung machen kann und auch nicht 3 Gerichte vorkochen kann, die alle gesund wären. Und dann denke ich mir immer so, warum sieht das bei anderen Leuten immer so leicht aus? Das ist ja das Problem. Du denkst immer so, ich bin der letzte Honk, der das nicht hinbekommt. Aber eigentlich muss man davon abgehen, sich dann so zu vergleichen, sondern einfach zu sagen, ist doch schön, dass der das so geschafft hat für sich. Ist doch schön. Ich weiß ist aber, was schön. Du meinst.
Verunsichert
weiß,
mich trotzdem ein bisschen. Natürlich, genau, das ist auch nicht, das hat auch nichts mit Neid zu tun, dass ich dann denke, so boah, ich gönn's jemandem nicht, weil ich gönn's jedem. Sondern es ist halt wirklich so einfach nur so auf, man wird so auf sich zurückgeworfen, auf seine Zahlen und denkt sich so, warum komme ich da nicht dran? Und gleichzeitig muss man sich da, glaube ich, auch einfach immer wieder sagen, genau wie du sagst, jeder hat halt völlig unterschiedliche, sag ich mal, Startbedingungen. Jeder hat unterschiedliche Rahmenbedingungen, jeder hat auch eben dementsprechend ganz unterschiedliche Ziele. Und ich sag mal, mit so einer Veranstaltung wie letzten Samstag, da kann ich mich auf den Kopf stellen und ich werde nicht 90% des Tages im grünen Bereich sein, weil das liegt völlig außerhalb meines Ermessensspielraums.
Deswegen, ja, und dann hast du vielleicht ein Arbeitsumfeld, wo du viel mit Kindern oder viel mit Kranken unterwegs bist, dann holst du dir jede Erkältung ab, das geht nicht. Dann hast du vielleicht Schichtdienst. Oder Dienst, der nicht so einheitlich ist, dann geht das halt schon nicht.
Wir sagen an dieser Stelle wie immer das, was wir jede Folge sagen. Wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wir sind nur die Menschen, die aus ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Aber gerade sowas eben wie, was sind denn meine persönlichen Ziele, sind tatsächlich Sachen, die ihr immer mit eurem medizinischen Fachpersonal durchsprechen solltet. Ich hatte letzte Woche wieder meinen Termin. Ist alles im grünen Bereich. Alle sind sehr zufrieden. Und das ist das, womit man arbeiten sollte. Also wenn man eben das Diabetes-Team, die Trainer am Spielfeldrand fragt, gesagt und die sagen, nee, komm, du gibst alles und das sieht genauso aus, wie es aussehen kann, dann ist alles gut.
Die Erkenntnis der Woche.
Pass auf, die Erkenntnis der Woche beruht schon auf der Kribbeligkeit meiner Stimmbänder hier, und zwar Erkältung. Erkältung, ich habe mal gerade geguckt, wie sieht's denn jetzt wirklich aus mit Erkältung und Diabetes? Wir haben das ja immer mal schon wieder angerissen und meine Erkenntnis ist, Erkältung für einen Diabetes ist Kacke. Punkt. Kann man so stehen lassen? Ich kann es auch noch ausführen. Ich habe gerade zum Beispiel mal geguckt bei der Apothekenumschau, haben sie das nochmal erklärt, warum man tatsächlich so Werteschwankungen hat und sowas während zum Beispiel Erkältung. Da steht, bei Fieber läuft der Körper heiß, etwa um Viren und Bakterien abzuwehren. Dabei schüttet er aber auch Stresshormone aus und diese erhöhen dann den Blutzucker. So, das ist das eine. In dieser Phase bin ich jetzt gerade, dass ich konstant ein bisschen zu hoch bin und mein Basalinsulin anpassen muss. Andererseits steht da noch, kann der Zuckerspiegel bei Erbrechen und Durchfall, das ist ja unser Zweitlieblingsthema neben Diabetes, stimmt, Durchfall, natürlich zu tief sinken. So, und um Entgleisung rechtzeitig zu erkennen, ist es wichtig, sagen die Experten natürlich, sich regelmäßig in seinen Werten zu checken. Und da ist natürlich dann echt ein Riesenvorteil, dass man eben den Sensor hat und wirklich zu jeder Sekunde weiß, wo man steht.
Ich habe eine Erkenntnis der Woche aus der Forschung. Und zwar haben Forscher aus Ohio Erkältungserkrankung, Atemwegserkrankung und Covid-19-Erkrankung untersucht. Und zwar bei 613.602 jungen Patienten im Alter von 10 bis 19 Jahren. Die sind erkrankt an Atemwegserkrankung oder Covid von 2020 bis 2022. Und dann haben sie mal geschaut, was heißt das jetzt für die Diagnose Diabetes Typ 2? Ein halbes Jahr nach einer Covid-Infektion ist die Wahrscheinlichkeit gesteigert, auch bei Jugendlichen und Kindern einen Typ 2 Diabetes zu diagnostiziert zu bekommen, im Gegensatz zu anderen Atemwegserkrankungen. Vor allem, wenn natürlich so Risikofaktoren wie Genetik, Übergewicht oder Bewegungsmangel noch dazukommen. Also wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Covid-19 auch Diabetes Typ 1 triggern kann, aber es kann halt auch Diabetes Typ 2 bei Jugendlichen und Kindern triggern, und zwar mehr als andere Atemwegserkrankungen.
Das ist auf jeden Fall tatsächlich auch was wir natürlich die nächsten Jahre noch weiter beobachten werden, wie da die Entwicklung noch weitergeht, ne? Ja.
Typfrage, Tipp.
Schnell Positivität in die Welt spreaden, Kim.
Stimmt, wenn ihr mal ein schönes Buch lesen wollt, vor allen Dingen die Typ-Äffler unter euch, dann möchten wir euch gerne eine Buchempfehlung aussprechen, und zwar von der Maren. Das Buch heißt Break Free, eigenständig werden mit Typ 1 Diabetes. Und zwar hat Maren eine Tochter, die Noni. Sie ist auch bei Instagram aktiv. Es ist schon ihr zweites Buch, was sie geschrieben hat. Und sie schreibt jetzt eben über diese Übergangszeit zwischen, ja, so Ende Kindergarten, erste Klasse, wo man die Kinder noch mit ganz viel unterstützen muss, bis hin zu Kinder gehen in der dritten oder vierten Klasse auch mal alleine nach Hause von der Schule, haben den eigenen Schlüssel, gehen mal alleine einkaufen, alleine zum Arzt, alleine ins Kino, also so dieser Übergangszeit kurz vor der Pubertät, und wie sie so mit ihrem Kind die Eigenständigkeit immer mehr erreicht. Weil sie sagt, natürlich ist es auch so, dass das andere Leute durchmachen müssen, aber wie sie selbst sagt, der Typ 1 Diabetes ist das Sahnehäubchen auf diesem Ganzen. Da sind auch Infos drin, die sie zusammen mit wissenschaftlichen Mitarbeitern der Klinik Bad Mergentheim zusammengetragen hat. Und da geht es auch generell, also es ist auch ein schönes Buch für Eltern, deren Kinder vielleicht demnächst in dieses Alter kommen, darum, so wie ist eigentlich die Kindbeziehung, was ist, habt ihr überhaupt für in Anführungszeichen Kindtyp, also ist das jemand, der sehr mutig ist, ist es jemand, der sehr gut schon Pläne nachvollziehen kann, selbst gerne Pläne macht, sich gerne an Plänen hält und so. Und wie kann man da mit dem Kind darüber kommunizieren, ab wann die zum Beispiel irgendwo hin können, auch mit Typ 1 Diabetes und selbst quasi die Unterzuckerung voll im Griff haben oder auch mit ihren Freunden darüber geredet haben und die Freunde auch wissen, was sie machen müssen, wenn es zum Beispiel der anderen Person schlecht geht. Und was ich sehr schön finde an dem Buch ist, dass Noni selbst auch ab und zu Wort kommt und sagt, wie sie das so empfindet mit ihrer Mama, diese Absprachen.
Genau, also. Und dann wahrscheinlich auch schön kindkritisch. Kinder sind ja gefährlich ehrlich.
Ich glaube, ich habe den Teil, den ich gelesen habe, der war noch nett.
Ja, du wirst dich weiter reinfuchsen für uns und hältst uns auf jeden Fall da auf dem Laufenden. Ich habe auch noch einen Dia-Tipp für euch, der passt da eigentlich gerade ganz gut. Ich wollte ihn eigentlich erst nächste Woche machen, aber ich hau den mal gerade raus, weil wir dann thematisch tatsächlich genau dabei bleiben. Und zwar Diabetes und Familien. Es gibt eine Online-Sprechstunde zum Thema Diabetes und Psychologie. Da könnt ihr euch mal die Termine angucken. diabetes-kids.de gibt's alle Infos und aufgelistet, welche Themen da wann besprochen werden. Das ist tatsächlich eben online und for free. Da können sich alle Familien anmelden und hinwenden, die eben sagen, wir haben jemanden mit Diabetes in der Familie und wir brauchen dann ein bisschen Support oder zumindest mal einen guten Rat. Und das wird gemacht von der Diplompsychologin Isabel Lass. Die ist selbst auch Typ-1erin, aber eben auch Familientherapeutin und so. Und die hilft für Ome einmal die Woche. Ich finde, das ist ein mega, mega Angebot. Wird mit Spenden finanziert, unter anderem auch durch Support von der Deutschen Diabeteshilfe. Also wenn ihr da jetzt gerade das Gefühl habt, Mensch, Freddy, will ich mir mal angucken, dann geht mal auf diabetes-kids.de. Da findet ihr das.
Dear Buddy Alarm.
Kommen wir noch kurz, wo wir bei unseren Dear Buddies sind, zu unserer Dear Buddy der Woche. Und zwar ist das Patricia, die uns geschrieben hat, schon vor geraumer Zeit. Ich habe es jetzt leider erst entdeckt. Sorry nochmal für alle, auch wenn wir manchmal ein bisschen später schreiben oder so bei Instagram. Manchmal geht es dann doch einfach unter. Aber gebt nicht auf, meldet euch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr uns einfach nur schreiben wollt, was euch mit dem Diabetes verbindet, dann könnt ihr hier zu unserem Dia-Buddy der Woche werden. Und Patricia schreibt, ein Riesendank für den Podcast. Sie ist gerade tatsächlich erst frisch diagnostiziert, hat unseren Podcast auch erst frisch entdeckt und schreibt, aber als Typ-1-Neuling ist es eine absolute Bereicherung und auch eine großartige Hilfe. Sie meint, ansonsten hat sie gerade zum Thema Diabetes noch gar nicht so viel zu berichten, da sie wirklich erst seit 2 Monaten dabei ist und sich so langsam durch die Diabeteswelt kämpft. Patricia, dafür wünschen wir dir natürlich ganz viel Power und wir freuen uns, wenn wir dich da von der Seitenlinie ein bisschen unterstützen können.
Kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema in dieser Woche, weil ich das ganz oft schon in Social Media gesehen habe, dass da irgendwelche Leute und Influencer uns die Leberentschlackung ans Herz legen, dachten wir reden heute mal über die Leber. Die Leber ist ja verantwortlich für einige Stoffwechsel Dinge und damit auch eng verknüpft mit unserem Diabetes. Was ich so noch so als Fun Fact habe, früher hat man ja die Organe immer so mit Emotionen und mit so einem Schnickschnack und so beschrieben. Wusstest du, was für ein Gefühl quasi in der Antike der Leber zugesprochen wurde? Was für ein Gefühl sitzt in der Leber?
Wahrscheinlich irgendwas Besoffenes. So ein bisschen Dusel. Schwindel.
Nee, es ist Hass, Neid und Zorn. Temperamente, Triebe.
Ja, Temperamente, sag ich doch. Triebe. Das ist doch das, wenn wir auf dem Oktoberfest auf der Bierzeltgarnitur besoffen tanzen.
Genau, das Hass und Zorn auch.
Ja, Hass und Zorn, weil der Nachschub nicht kommt.
Na, also mir läuft ja eine Laus über die Leber, heißt ja sowas wie ich ärgere mich. So. Das ist auch der Zorn, der wieder in der Leber ist.
Ja.
Genau, frei von der Leber weg heißt, einfach ohne Hintergedanken und ohne Hemmung sagen, was los ist. Die beleidigte Leberwurst. Genau. Das kommt alles daher, weil die gedacht haben, da sitzt der Zorn und der Hass und der Neid und die Temperamente. Genau.
So, in unserer Leber sitzt stattdessen jetzt einmal kurz Dr. Payam Adjomand, unser Diabetologe in dieser Staffel, mit dem wir auch über das Thema Leber und Diabetes gesprochen haben. Und da hören wir mal jetzt nochmal rein.
Wir sind ganz froh, dass er sich aus seinem Urlaub gemeldet hat und mit uns darüber geredet hat, ob wir uns denn jetzt die Influencer-Produkte gegen unsere Leber bzw. für unsere Leberentschlackung kaufen sollen.
Welche Gefahr für die Leber besteht denn bei Menschen mit? Und ich weiß jetzt schon, dass du wieder sagen wirst, es gibt Unterschiede zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetespatienten. Deswegen frage ich einfach direkt, was ist denn mit der Leber bei Diabetikern mit Typ 1 Diabetes?
Da ist es genauso wie Menschen ohne Diabetes, wenn der Zucker gut eingestellt ist. Es ist so, dass wir wissen, dass eine schlechte Blutzuckereinstellung das zu einer Leberverfettung führen kann. Eine Leberverfettung führt dazu, dass die Insulinempfindlichkeit wiederum gestört ist. Ja, das ist ein Teufelskreislauf. Bedeutet, Menschen mit Typ 1 Diabetes, die nicht gut eingestellt sind, können eine Leberverfettung entwickeln. Und die Leberverfettung macht wiederum die Insulineinstellung etwas komplizierter. Bei Typ 2 Diabetes ist es so, dass wir wissen, dass 50%, wenn nicht mehr, eine Leberverfettung entwickeln oder eine Leberverfettung hatten und dann Diabetes entwickeln, wenn der Blutzucker auch nicht gut eingestellt ist. Aber auch da ist es oft so, viele denken, ich trinke ja nichts, wenn ich dann Ultraschall mache und sage, oh, Sie haben eine Leberverfettung. Ja, aber ich habe jetzt nichts getrunken und so. Das hat nichts mit Alkohol zu tun. Diabetes kann per se zu einer Leberverfettung führen. Also das ist ganz oft so. Jetzt geht es ja nur darum, was macht man dann,
Ja,
wenn
eben,
man
was macht man dann? Kann man da überhaupt was machen?
noch nicht. Es gibt viele Studien, die im Moment laufen. Und da gehören auch die sogenannten bei Typ-2-Diabetes, die GLP-1-Mimetika, Ozempic, Trulicity, Mounjaro etc. dazu, wo man weiß, dass diese Medikamente eine sehr positive Wirkung auf die Leberverfettung haben. Weil per se gibt es keine Pille, die man schlucken kann, was viele Menschen einfach fragen, ja, dann kann ich da was nehmen, damit es weggeht. No. Bewegung ist die Basis der Therapie. Und das ist das Wichtigste. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Nur ist es ja einfach gesagt, beweg dich mehr. Weil man weiß doch selber, wenn man Sport machen möchte, dann ist es nicht so einfach. Also warum muss ich dann was empfehlen, was vielleicht nicht realistisch ist? Aber das ist halt trotzdem die Voraussetzung, um die Leberverfettung zu behandeln und Gewichtreduktion. Das ist so die Basis.
Und hätte man denn im Vorfeld schon was machen können, damit die Fettleber gar nicht erst kommt? Also das hätte man vorher irgendwas, ich meine, wir wollen hier nie über Schuldfrage oder sowas sprechen. Trotzdem fragt man sich natürlich, wenn man eine Diagnose bekommt, immer, woran hat es gelegen? Was hätte ich
Also,
machen können?
es ist oft so, dass die Leberverfettung schon vorher da war und dann der Diabetes. Also, das ist so, dass der Typ-2-Diabetes ist ja sehr komplex, wie der entsteht. Es ist ja so, ich sag mal, die Spitze des Eisberges ist ja dann der Typ-2-Diabetes. Vorher hat man schon gestörte Glukosetoleranz, wie man so schön sagt, oder auch man ist übergewichtig, hat einen hohen Blutdruck, man hat hohe Cholesterinwerte, insbesondere das schlechte Cholesterin ist erhöht. Das sind so die Punkte, die man vorher schon hat, die zu einer Leberverfettung führen. Die Leberverfettung führt dann dazu, dass man weniger insulinempfindlich ist. Man sagt dann, die Insulinsensibilität nimmt ab und das führt dann wiederum weiter zu einer Verschlechterung der Leberverfettung. Also es ist ein Teufelskreislauf. Es ist ein komplexes Thema. Leider wird es auch sehr oft nicht ernst genommen, Leberverfettung, von vielen, auch meiner Kolleginnen. Ja, also sagen, ach, das ist eine Leberverfettung. Es gibt verschiedene Grade. Es ist ganz einfach, in jeder Hausarztpraxis auch einen Marker zu bestimmen. Man muss nur darauf ansprechen. Viele wissen es gar nicht. Also von Kollegen, dass es so einen einfachen Marker gibt, den man in der Hausarztpraxis durchführen kann, um das Risiko einzuschätzen, wie groß oder wie ist denn meine Gefahr, dass die Leberverfettung doch zum größeren Problem führen kann, weil das Ende von der Leberverfettung ist Leberzirrhose. Ja, das ist hat nichts mit Alkohol zu tun. Und das ist, wenn man nichts dagegen, sagt man, tut. Ich will jetzt keine Angst schüren, aber es ist so, es gibt verschiedene Grade und man sollte das schon im Auge behalten, die Leberverfettung.
Ich habe jetzt gerade ja auch gewunken beim Thema Leberverfettung. Bei mir war es nämlich so, dass bei einem Check-up und einem Ultraschall aufgefallen ist bei meinem Hausarzt, dass ich eine verfettete Leber habe. Und er sagte dann nur, trinken Sie mal ein bisschen weniger.
Aha,
Was er
siehste.
nicht gefragt hat, ist, gibt es Diabetiker in Ihrer Familie? Weil da wäre vielleicht aufgefallen, hoppala, die hat eine starke Veranlagung dazu. Und der Typ-2-Diabetes ist tatsächlich erst ein, zwei Jahre später diagnostiziert worden, obwohl ich damals ja nicht stark übergewichtig war. Also, hey, war 4 Kilo oder so im Übergewicht oder sowas. Tatsächlich sieht die Leber jetzt deutlich besser aus, jetzt, wo ich wieder im Normalgewicht bin und mich natürlich deutlich mehr bewegt habe in dieser Therapiezeit. Nur so
Ja.
als eigene Erfahrung. Aber das ist natürlich wieder das Problem, dass halt viel wieder bei den Hausärzten hängt, ne? Und die können ja auch nicht alles wissen. Muss man einfach auch mal
Dafür
sagen.
gibt es Qualitätszirkel. Also wir machen ja Qualitätszirkel, bilden andere Hausärzte fort. Und das war gerade mein letzter Punkt gewesen beim letzten Qualitätszirkel. Was kann man machen? Was sollte man machen? Und es ist wichtig, dass man weiß, okay, Leberverfettung darf man nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Und diese Patienten müssen auch häufiger kontrolliert werden. Und es gibt halt, wie gesagt, einen Marker genannt FIB4, FIB-4, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist so einfach in der Arztpraxis, das ist ein Bluttest. Da werden Leberwerte gemacht und das ist das Verhältnis mit zueinander gestellt. Und dann kann man anhand dessen das persönliche Risiko auch sehen, wie stark ist denn überhaupt die Leberverfettung.
Ich überlege gerade, wann meine Leberwerte immer so getestet werden, aber ich glaube, das ist immer so einmal im Jahr machen wir immer so ein großes Blutbild oder wie auch immer das heißt. Und ich meine,
Genau.
dass da dann auch immer gesagt wird, nee, und die Leber ist auch in Ordnung. Oder,
Ja.
Payam, du nix gerade, ne? Das ist doch dann so.
Also es ist so, dass man bei Typ 1 oder Typ 2 Diabetes sagt, einmal im Jahr sollte ein großes Labor gemacht werden. Großes Blutbild ist für uns Mediziner eigentlich nur die roten Blutkörperchen und die weißen Blutkörperchen. Und da werden die weißen Blutkörperchen aufgeteilt. Das ist was ganz anderes als
Ah,
das, was
okay. Das ist
Menschen
das,
mit.
was ich aus Grey's Anatomy kenne, weißt du? Ich dachte, so heißt
Genau.
das vielleicht.
Viele kommen zu mir und sagen, ich möchte mal gerne wieder ein großes Blutbild haben. Und dann schmunzle ich innerlich und weiß genau, was die meinen. Aber medizinisch gesehen, großes Blutbild ist was ganz anderes. Aber du hast recht, auf deine Frage zurückzukommen. Einmal im Jahr sollten gewisse Marker auf jeden Fall kontrolliert werden. Neben Leber ist auch die Schilddrüse sehr wichtig. Ja, weil natürlich wir auch wissen, dass Menschen mit Typ 2 und auch Typ 1 Diabetes insbesondere eine Neigung zu einer Schilddrüsenfehlfunktion haben. Deswegen sollte es auf jeden Fall einmal im Jahr getestet werden, genauso wie einmal im Jahr auch der Urintest gemacht werden sollte, um die Nierenfunktion zu überprüfen, neben den Nierenwerten im Blut natürlich.
Jetzt gibt es ja im Internet auch ganz viel Werbung, Leberentschlackung.
Ja.
Geht das und hilft das was?
Ja, ich sag mal, ja. Ich meine, jetzt für die Leberverfettung, es natürlich bringt das was, weil wenn du die Leber entschlackst, sage ich jetzt mal, dann stellst du auch deine Ernährung um automatisch. Und dann ist es so, dass du natürlich dann auch Gewicht verlierst. Medikamente, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Da sage ich mal, das ist gut für gewisse Firmen, Apotheken und so weiter, ob es etwas bringt. Das muss jeder selber wissen.
Ja, oder Lebertee oder sowas, ne? Das wollen die dann auch, oder Lebertee-Kur oder so.
Okay.
Saftkuren.
Es schadet nicht. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, sage ich, es schadet nicht. Gerade so Leber-Tee, Leber, es gibt ja auch bei Drogeriemarkt Kapseln, die man dafür kaufen kann. Außer dass es Geld kostet, schadet es nicht. Ob es was bringt, da gibt es keine evidenzbasierte Studien dazu. Da
Und
würden
dann
jetzt
habe ich gelesen.
Fachgruppen aufschreien und sagen, doch, natürlich, das ist jetzt ein Schulmediziner, der nur sowas sagt. Nein, das ist, ich bin auch ein großer Freund von Naturheilkunde, aber man muss auch realistisch sein.
Dann gibt es natürlich auch immer Leute, die sagen, ja, ich kann so gute Werte gar nicht erreichen, weil meine Leber, die speichert ganz viele Kohlenhydrate. Also ganz ehrlich, was genau macht die Leber mit den Kohlenhydraten? Wenn ich das immer höre, dann könnte man immer meinen, die saugt das auf wie so ein Schwamm und irgendwann, wenn sie Bock hat, macht sie Puff und es kommt alles in mein Blut. Was passiert da genau?
Das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Also es ist so, dass die Leber eine sehr zentrale Rolle spielt bei der Insulinresistenz. Wir sind jetzt bei Typ 2 Diabetes. Ja, bedeutet, dass im Prinzip viele Menschen mit Typ 2 Diabetes gar nicht überhaupt die Kontrolle haben. Und das ist ganz klassisch, wenn die Leute sagen, ich verstehe gar nicht, gehe ins Bett, habe einen super Zuckerwert von 100 und stehe morgens auf und da habe ich einen Wert von 200 und ich habe nichts gegessen. Viele Kollegen von mir sagen, die haben bestimmt was gegessen. Nein, die haben wirklich nichts gegessen. Das ist die Leber, die dann unkontrolliert, das ist ja der Grund, warum man Diabetes hat, dann unkontrolliert die Kohlenhydrate, nein, den Zucker erhöht, durch bestimmte Hormone, die dann ausgeschüttet werden, die dann im Prinzip dazu führen, dass man erhöhten Blutzucker hat, frühmorgens. Da spielt die Leber eine ganz große Rolle. Es ist so, wenn man zu viel isst, übergewichtig ist, dann wird ja das zu viel Gegessene irgendwo gespeichert. In den Fettzellen und auch in der Leber. Und das wird dann im Prinzip dann irgendwann bei Bedarf abgegeben, bei, ich sag mal, Menschen ohne Diabetes. Dann hat die Leber eine Kontrolle, im Prinzip, ja, den Stoffwechsel auch in Balance zu halten. Wenn diese Kontrolle fehlt, dann führt es zum Ausbruch und es führt dann zu Typ-2-Diabetes. Anders ist es auch bei Typ-1-Diabetes, gibt es auch, dass viele sagen, ich gehe auch mit guten Werten ins Bett und stehe morgens auf und habe hohe Werte. Das ist dann nicht nur die Leber, das sind dann die natürlichen Hormone, die in der zweiten Nachthälfte produziert werden. Sexualhormon, Wachstumshormon, egal wie alt man ist, man hat auch trotzdem Wachstumshormon. Die führen dazu, dass in der zweiten Nachthälfte bei Typ-1-Diabetes der Zucker ansteigt, weil das sind Gegenhormone für das Insulin. Und das ist dann ganz wichtig, auch das mit Typ-1-Diabetikerinnen zu besprechen.
Hayam, tausend Dank dir für deine ganzen Antworten und danke, dass du uns auch für die zweite oder beziehungsweise für die fünfte Staffel, aber die zweite, in der wir dich jetzt hören, zur
Gerne.
Verfügung gestanden hast. Trotz deines Urlaubes, muss man ja auch wirklich sagen. Wir wünschen dir an
Sehr
dieser
gerne.
Stelle alles, alles Liebe für den Resturlaub, ganz viel Sonne
Dankeschön.
und Sangria, alles, was dazu gehört.
So, viel Liebe, genau. Alles klar.
Ja.
Viel
Ciao.
Spaß heute. Tschüss.
Danke
Danke.
dir.
Tschüss.
An dieser Stelle auch wirklich nochmal ein riesig großes Dankeschön an Dr. Payam Adjaman, der uns zu so vielen Themen so guten Input und so gute Beratung gegeben hat hier in diesem Podcast, in dieser Staffel. Vielen, vielen Dank. Liebe und Sangria geht raus an ihn.
Siehst du, und es ist tatsächlich so, dass meine Leber einfach nachts manchmal steil dreht. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich jetzt den Sensor habe und ob ich tatsächlich über Nacht dann so einen Anstieg an einer gewissen Uhrzeit habe und sagen kann, guck mal, da ist meine Leber, da ist sie, die freche Maus.
Kim, wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen für den
Richtig.
16-stelligen Code, dass er ankommt. Alternativ, sollte er nicht ankommen, können wir natürlich auch vielleicht so Wetten abgeben. Dann machen wir das so wie Lotto. Jeder von euch Hörerinnen und Hörern darf jetzt einen, ja, das machen wir einfach, darf einen Tipp abgeben. Schickt uns einen 16-stelligen Code über Typfrage-Podcast bei Instagram und dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja das Perfect Match. Vielleicht finden wir den Code, der richtig ist.
Bin gespannt.
Boah, aber was soll man dann, was kann man dann gewinnen bei uns, ist natürlich die Frage.
Ein Aufkleber.
Aufkleber vom Oktoberfest. Ich bin der Bacillus vom Oktoberfest. Ja, oder so ein Lebkuchenherz.
Lebkuchenherz, ja, das ist doch
Ein
schön.
Lebkuchenherz. Also ihr könnt ein Lebkuchenherz bei uns gewinnen. So sieht's aus. Also schickt uns eure 16-stelligen Vorschläge. Und dann gucken wir mal, wer hier das Herz gewinnt. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Mit einer neuen Folge, eventuell auch wieder ich mit Stimme. Mal gucken, was sich so ergibt in der nächsten Woche.
Vielleicht ich auch mal ohne Baby. Ne? Ohne Baby.
Wir sind da ganz offen.
Okay, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüssi.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.